Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus.
Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
Ein Gespräch über den Tod
und das Leben. Und dann steht er da und schaut, wie so ein 14-Jähriger, der mir gerade angequatscht hat, der muss jetzt da rausgehen und schaut da so trauherzig, komisch mit den Leinen und geht wieder. Wir müssen bedenken, unzählige Abermilliarden, Trilliarden, Trillionen von Lebewesen und Körpern sind bis jetzt auf der Welt gestorben und verrottet und sind in diesen Kreislauf eingegangen. Also man könnte sagen, die Weltkugel ist ein einziger fliegender Komposthaufen.
Und somit geht wohl eh die Frage jetzt an dich. Warum keine Schuhe im Sarg?
Sie haben es daheim gepflegt, sie ist in ihre Arm gestorben und der Arzt ist spät gekommen und wenn es das sagt, dann sage ich öha.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Dezember-Ausgabe. Hallo Martin.
Hallo Alexandra.
Hi. Martin, heute will ich gar nicht lang herumreden, nachdem ich ja jetzt 2 Folgen lang schon deine Geschichte von deiner Begegnung mit einem Jenseitsmedium verschoben habe. Habe ich mir gedacht, wir legen heute gleich damit los. Also, wo warst du da und was genau hast du über das sogenannte Jenseits dabei erfahren? Oder auch nicht?
Ja, genau. Na, ich schaue mir jetzt sowas gerne an, natürlich, weil mich das ja interessiert, wie wird da herumgetan oder was geht es da? Und das ist ein Jenseitsmedium, das eh sehr bekannt ist in Österreich mittlerweile. Die hat man schon öfter gesehen in Medien und so.
Vielleicht kurz, was sagt die über sich? Also, was sind so ihre Fähigkeiten?
Naja, dass du halt mit dem Jenseits Kontakt aufnehmen kann, mit deinen verstorbenen Angehörigen, mit dem du halt dann auch reden möchtest. Im Prinzip, glaube ich, bietet es in erster Linie Einzelsitzungen an, also wo du ihren Termin machst und dann kannst du halt dort dem Verstorbenen, weiß ich nicht, wem auch immer, dann halt da Kontakt aufnehmen.
Verstorben und sollte er schon sein, sonst wird es schwierig.
Ja, muss er, ja. Was heißt denn, glaubt?
Naja, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch im sogenannten Jenseits noch nicht geborene Seelen. Ach ja, jetzt wird es kryptisch.
Nein. Nimmst du dann Kontakt auf mit dem Kind, das du in 5 Jahren kriegst, oder was?
Vielleicht,
das
ja.
Kommt man, ja, vielleicht, gell. Na, das kann, ja, na, das da garantiere ich dir, dass das wer anbietet. Das bestimmt, okay. Also das gibt es sicher.
Na, vielleicht du demnächst.
Das gibt es bestimmt, ja.
Aber wenn man das zu Ende denkt, dieses Prinzip der Reinkarnation, was ja manche auch davon ausgehen, dass man immer und immer wieder kommt, warum nicht? Ne?
Da habe ich mal im Fernsehen irgendwas gesehen, da, weißt du, was da gegangen ist? Das war in so einer Satire-Sendung, glaube ich, irgendwas. Und dann haben sie gesagt, da auch so eine Dame, die nicht nur mit den verstorbenen Seelen der Tiere kommunizieren kann. Wenn du jetzt einen Hund gehabt hast oder wenn die Katze stirbt, dann kannst du da dorthin gehen und kannst mit deiner Katze im Jenseits reden. Aber da ist nicht gegangen ums Jenseits, sondern um im Diesseits, also eine Tierkommunikatorin, also im Sinn von.
Die das Miauen übersetzt.
Nein, sondern die geht halt hin und verbindet sie dann auch mit dieser Energie und geistige Welt der Seele des Tieres und kann dann genau erzählen, wie sie geht, warum es so ist, wie es ist und was so möchte und was so denkt und sagt und fühlt. Die Katzen, das war recht lustig, weil da haben sie da gesagt, das war eine Satire-Sendung, wo die Frau mit ihrem Hund bei dieser Tierseelenkommunikatorin war, warum der Hund halt so anders ist seit einer Zeit. Und dann hat halt die festgestellt, naja, weil er kastriert worden ist, das belastet ihn sehr. Ja. Und dann hat der Moderator oder dieser Satire-Mensch dann da gemeint, also reingesprochen, ja, vielleicht hätte es vorher mit dem Hund dorthin gehen sollen und fragen, was er ob will. Er das kastrieren will oder nicht. Noch ist spät. Ja. Und so Sachen. Ja. Also das geht also schon.
Auch ja, immer zerrüttet diese Beziehung aufgrund der Kastration.
Bestimmt, ja. Aber das wart sich gar nicht aus. Nur sie kann einen Kühlschrank aufmachen.
So, ja. Das ist deine Definition, runtergebrochen der Beziehung zwischen Tier und Mensch. Wer ist der Dosenöffner?
Aber gibt es das bestimmt. Also die.
Okay, aber dieses Medium, bei dem du da warst, das hat ausschließlich oder ja, bevorzugt Menschen. Mit verstorbenen Seelen Kontakt aufgenommen.
Von Menschen, ja, ja. Und die ist bekannt und die bietet halt das öfter an, auch so im Sinne eines Abendvortrags unter Anführungszeichen, also wo dann da viele Leute sitzen und sie trägt halt da zuerst einmal eine Stunde vor. Und dann ist es so geplant, nicht, dass jetzt dann wer aufzeigt und sagt, sie möchte mit meiner Oma Kontakt aufnehmen, sondern sie macht es umgekehrt, sie wird wird sich dann mit dieser jenseitigen Welt verbinden. Dann tauchen möglicherweise irgendwelche Verstorbene auf zu Menschen, die zu denen gehören, die da jetzt im Publikum sitzen. Also es könnte sein, wenn du dort jetzt sitzt in diesem Vortrag und dann verbindet sie sie mit der geistigen Welt oder mit dieser jenseitigen Welt, wie sie es nennen auch, dann könnte es sein, dass die Oma da auf einmal auftaucht und mit ihr in Kontakt tritt und dann vermittelt sie zwischen euch quasi und übersetzt. Sowas war das. Da habe ich gedacht, da muss ich hingehen, weil ich wäre schon oft auch gern als Einzelmensch wohin gegangen, aber das wird schwierig, weil man mich halt auch mittlerweile ein bisschen kennt und wenn man meinen Namen googelt, dann weiß er, wer ich bin und dann weiß wahrscheinlich auch, wie ich zu dem Thema stehe.
Und dann melden sich keine Verstorbenen, die mit dir reden möchten.
Wahrscheinlich nicht und das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Das hätte ich sonst schon gerne mal gemacht, alleine. Also, dass ich da
mal. Na, spannend ist es schon.
Da bei diesem Abend, das ist dann halt so abgelaufen, dass wir da gesessen sind. Also, ich schätze das so, es war in einer Landgemeinde. So im Veranstaltungssaal, da sind halt so 80 Leute gesessen oder so, Kinobestuhlung, ne, so im Vortragssaal, die ist oben gestanden auf der Bühne und hat jetzt erst einmal eine Stunde vorgetragen, also wie das ist mit dem Jenseits und mit dem Kontakt und mit Verstorbenen und Trauer überhaupt und so, so allgemein Vortrag. Und dann hat es begonnen, diesen Kontakt dann langsam herzustellen zu dieser Jenseitswelt. Da hat es ganz zu Beginn einen schlauen Schachzug gemacht. Das wäre spannend, da öfters hinzugehen zu so einem Abend von derer, weil ich mir sicher bin, dass das jedes Mal sagt, dass sie gesagt hat, bevor es das begonnen hat, heute ist irgendwie diese Verbindung zum Jenseits nicht ganz so gut. Also sie hat das heute schon ein paar Mal gemerkt, dass die Verbindung ein bisschen ruckelt, also dass nicht ganz gut ist. Das ist immer gut, wenn man das am Anfang sagt, glaube ich, weil wenn es dann voll daneben schierst bei Sachen, dann kann man sagen, naja,
genau.
Ich habe sie am Anfang schon gesagt, so, dass es nicht ganz hinhaut. Ja. Und dann ist halt passiert, dass halt dann da steht und halt da sich hinein spürt, würde sie sagen. Und dann ist halt losgegangen, dass sie gesagt hat, naja, da ist wer, eine ältere Person, eine Frau, und hat sich schon ein wenig so orientiert ins Publikum und hat quasi dann das so gemacht, dass gesagt hat, naja, da ist jetzt eine ältere Frau, die kehrt zu irgendwem, vermutlich da hervorn im vorderen linken Viertel. Naja, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da wer ein bisschen wahrnehmbar reagiert dann, dann fängt vielleicht schon wer ein bisschen nasse Augen zum Kriegen an, oder es möchte nicht schon wer vorsichtig und so, meine Oma. Und sagt, ist die Oma gestorben? Ja, ja, genau, wann ist sie gestorben? Ja, und so und so. Und dann passiert was, was relativ unspektakulär war, dass sie die dann, also haben wir angenommen, die Besucherin hat aufgezeigt oder hat sich da gemeldet und gesagt, nein, es könnte meine Oma sein, zum Beispiel. Dann beginnt dieses Jenseitsmedium, das zu prüfen quasi und sagt, nein, passen Sie auf, ja, 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 das passt, ja, es ist eine Frau mit, jetzt aus, ja, so, Also es ist relativ unspannend, das ist so Versuch und Irrtum. Und dann geht es halt irgendwie los, dass sie sozusagen Botschaften von dieser Verstorbenen, die jetzt übermittelt, beziehungsweise da in einen Dialog tritt zwischen der Hinterbliebenen und der Verstorbenen und sie ist da die Mittlerin. Und dann hat sie halt gemeint, ist ihr Oma, die war zum Schluss sehr krank, oder kann das sein? Ja, genau. Ist sie oder ich spüre ein Pflegebett oder haben sie sich daheim gepflegt oder so? Also, aber immer so Fragen. Also wenn sie gesagt hätte, na, sie war im Altersheim, war es auch wurscht. Ja? Also dann sagt sie, dann sagt, naja, passt eh, ja, Altenheim, ja, okay, Altenheim. Naja, und sie sind sehr wichtig für sie gewesen, stimmt's? Oder sie, also, oder die Oma für sie oder umgekehrt. Ja. Und schon fängt die Nummer zum Wahn an. Und dann tastet sie sich halt nur so weiter vor in so, ja, allgemeinen Dingen im Sinn von, ja, und sie ist ihnen so dankbar, dass sie da für sie so da waren in dieser Zeit und all diese Dinge. Oder dann kann es vielleicht, je nachdem, wo das hinführt mit der, dann kommt es vielleicht auf so Themen wie, kann das sein, dass sie sich Schwickgefühle machen, weil sie da oben ins Altersheim da haben müssen. Ja, sowieso.
Aha, und dann fangen die Nummer zum Bahn an. Allgemein, ja.
Genau. Und dann sagt sie natürlich das Jenseits mit dem, nein, die Oma sagt, hey, da brauchst du überhaupt keine Schuldgefühle machen, ist komplett verständlich, ne, und so, und da ist überhaupt nichts gewesen für mich an schlimmen Dingen da im Altenheim und so. Also ja, also, ja. Und dann kann es noch weitergehen, die Geschichte, das ist auch sehr indizienlastig, wenn ich da jetzt eine Dame vor mir sitzen habe, die Enkeltochter ist von einer verstorbenen Oma, die haben eine intensive Bindung gehabt, so intensiv, dass sie die Schuldgefühle macht, dass sie im Altenheim war, so intensiv die Bindung, dass die da sitzt bei dem Jenseitsmedium und hofft, dass vielleicht da die Oma auftaucht und so weiter. Dann muss das schon sehr intensive Oma-Enkelin-Beziehung gewesen sein. Und was ist sehr wahrscheinlich, dass eine hinterbliebene Enkelin von der Oma hat? sehr wahrscheinlich irgendein Schmuckstück aus dem Nachlass ein Schmuckstück oder irgendein, genau. Dann hat das Jenseitsmedium gesagt, naja, sie zeigt mir irgendwas. Sie hält irgendwas her. Sie hält irgendwas her, einen Gegenstand, also was Rundliches, also kann ich gescheit sagen, ist ein Schmuckstück. Und dann sieht sie sofort, wie die reagiert, ne? Dann wird die schon nur weinerlicher. Und dann sagt, ist das ein Ohrring oder? Und dann, ja, Ohrring oder so. Oder nein, Kette, Anhänger. Ja, die Kette, genau, so ein Brosch-Anhänger. Ja, genau. Mhm. Also, und boom, schon ist bei der Betroffenen alles aus, ne? Also quasi, das ist vollkommen klar, dass da jetzt die Oma sein muss. Und dann ist es halt in der Regel so, dass das dann so aufhört, dass dann nur so Botschaften kommen von der Verstorbenen, na, wie lieb sie sich immer hat, und sie soll jetzt eben keine Schuldgefühle mehr machen, sie soll jetzt eben da gut um, egal, was halt jede Oma zur Enkelin sagt. Das ist im Prinzip völlig unspektakuläre Geschichte gewesen. Also, und das ist ein paar Mal so dahingegangen, das war nicht
wahr. Es geht natürlich dann wahrscheinlich auch in andere Richtungen. Es ist natürlich alte Person, ob Mann, Frau, Oma, Opa, wahrscheinlich sehr einfach. Wenn man das so vorgeben will in dieser Wahrheit, bei einem Kind oder Partner, Partnerin, könnte ich mir vorstellen, wird es schon spezieller.
Na, war dann eher noch. Kind war dann, ist dieselbe Versuchs- und Irrtum-Geschichte gewesen. Ne? Vielleicht, um das vorher aufzurollen. Ne? Ich halte ganz viele Vorträge, Abendvorträge. Also ich bin ganz viel in der Situation, dass ich da auf so einer Bühne umstehe, vor mir sitzen 100, 150, 200 Leute und ich trage vor. Mhm. Und mein Thema, ne, gerade beim Letzte-Hilfe-Kurs zum Beispiel, ist ja auch sehr emotional. Ja, also wir reden über Verstorbene, wir reden über Abschied nehmen vom Verstorbenen, wir reden über den Schmerz der Trauer, über das, was spielt sich im Betroffenen ab und so weiter. Und wenn ich da in einer Gemeinde sitze und 100 Leute sitzen vor mir und ich stehe auf der Bühne und ich trage da meine Geschichten vor, dann sehe ich sofort, ja, dann weiß ich ganz genau, da bei der Dame vorne links, da hat's was, da ist ganz frisch wer gestorben, so wie es ausschaut, vielleicht der Mann oder Mutter, Mann, da rechts vorne, sicher so ein junges Paar sitzen, wo sie völlig emotional ist, vermute Kind oder vermute junge Schwester oder irgend sowas. Also wenn ich 2 Stunden mein Thema vortrage, sicher bei alle 100, 200 Leute, wenn ich es gut sehen kann, die Gesichter, wo was ist. Sofort, unweigerlich. Das ist einmal überhaupt keine Kunst. Sicher auch bei mir im Tagesseminar. Ne? Wenn ich ein Tagesseminar mache, sicher sofort schon in der ersten Stunde, auch bei der Dame ist was relativ frisch ist, bei der ist. Und auch wenn es Berufskräfte sind, Pflegekräfte, die bei mir ein Seminar machen, sicher sofort, da ist irgendwas privat sehr frisch. Ja? Also das ist überhaupt keine Kunst.
Da entwickelt man diesen Blick einfach.
Nein, brauchst du nicht. Wenn ich das Thema vortrage, du kennst eh meinen Letzte-Hilfe-Kurs-Vortrag, das wird sehr emotional und sehr berührend und sehr tiefgehend, auch was Trauer und Schmerz betrifft, desto intensiver da bei wem was da ist, das wird da sofort sichtbar. Ne? Darum tragt sie eine Stunde vorher vor. Also ich garantiere dir, dass sie die extrem schwer tun würde, wenn ich sage, lass diesen Vortrag weg, geh auf die Bühne und tritt sofort mit dem Jenseits in Kontakt. Dann wäre es viel schwieriger für sie, diese Verbindung herzustellen, zu sagen, da hinter mir ist jetzt da eine alte Frau und irgendwie gehört sie in das Viertel da vorne. Das zu erkennen, dass da was ist, das ist völlig unspannend.
Jetzt ist es ja, um es auf einen Nenner zu bringen, dass Leute dorthin gehen, wenn sie, du nennst es immer ein bisschen auch magisches Denken, ja, haben, ist ja total nachvollziehbar, auch vor allem, wenn man frisch betroffen ist, diese Sehnsucht hat, auf diese sogenannte Resonanz aus einem Jenseits hofft, weil ihm diesseits nicht mehr möglich. Was mich interessieren würde, wie es du erlebt hast, auch an diesem Abend, bleibt da am Ende bei den unterschiedlichen Fällen auch immer so eine Auflösung über, eben es geht dem der Verstorbenen im Jenseits eh gut und bitte keine Schuldgefühle, also so, dass man eigentlich, ob man dran glaubt oder nicht, oder es funktioniert wahrscheinlich nur, wenn man dran glaubt, die mit einem besseren Gefühl rausgehen. Auf jeden Fall. Oder waren da auch Geschichten, die eher besorgniserregend waren, weil der noch böse war auf sie oder gewarnt hat vor irgendjemanden oder etwas?
Na, das würde sie ja nie tun.
Macht Sinn.
Das würde sie jetzt mit ihm nie tun. Und so schlau ist sie trotzdem gewesen, die Dame. Also das unterstelle ich dir ja gar nicht, dass das dort nicht tun würde in einem Vortragssetting. Also das, was mich noch viel mehr ernüchtert hat, war, wie platt das eigentlich war, leider, muss man sagen. Also ich hätte mir mehr erwartet im Sinn von, dass ich sage, okay, jetzt bin ich aber auch irritiert im Sinn von, boah, woher weiß ich das? Aber das ist nicht eingetreten.
Okay.
Aber das Beispiel, was ich jetzt da ein bisschen geschildert habe von dieser Dame mit der Oma, mit den Ohrringeln und all das. Diese Frau, ist dort hoch emotional worden, logischerweise. Ist in so, könnte man fast sagen, situative Einengung gekommen, also in so einen Tunnel natürlich, von ihrer Betroffenheit und Berührtheit, ja. Und eins ist klar. dass diese Dame da noch rausgeht und sagt, die hat Dinge gewusst, die kann keiner wissen. Das sagt sie. Das sagt ja jeder, der bei einem Jenseitsmedium war. Da muss irgendwas sein, weil die hat Dinge gewusst, die kann keiner wissen. Mhm. Aber wenn du das außen als Nicht-Betroffene dazuschaust, sagst du, nein. Das waren wir zwar gekommen mit Versuch und Irrtum und Oma, Ohringer und so weiter. Weißt du, ich meine, also jetzt
okay, wenn man diese Objektivität nicht haben kann, eben weil man so betroffen und eingeengt ist, dann nimmt man das einfach ganz anders wahr.
Ich sage ja nichts, weißt du, ich meine, also mir ist das ja wurscht. Ich würde gar nicht hergehen und sagen, es gibt kein Jenseits, so ein Blödsinn. Und was soll der Scheiß? Ja, überhaupt nicht. Mhm. Aber ich war wirklich erstaunt, ob dieser Plumpheit dieses Abends. Ich habe mir wirklich mehr erwartet. Ich habe mir wirklich gedacht, na, jetzt bin ich auch gespannt, weil wenn die rausgeht auf die Bühne und sagt, sie da hinten, dritte Reihe vorn, ihr Oma ist gestorben, sie zeigt mir diese goldenen, rubinroten Ohrringel, sie ist am 3. Dezember gestorben, sie haben es daheim gepflegt, sie ist in ihre Arme gestorben und der Arzt ist zu Spock gekommen und wenn sie das sagt, dann sage ich, öha. Ja. Aber das ist ja nie der Fall, sondern das passiert durch Beziehung, durch Kontakt, durch Versuch und Irrtum. Jeder Mentalkünstler kann Sachen, ja, dass die Uhren erlegt, ne? Da haben wir, glaube ich, mal geredet sogar von dem. Das ist das, was mich.
Das ist wahrscheinlich auch so eine Angebot-Nachfrage-Geschichte. Je bedürftiger, umso platter darf es ruhig daherkommen, vielleicht, damit ich es glaube. Eben weil du Mentalkünstler angesprochen hast, das ist ja auch generell bei Magier. Ja. Man weiß sogar, die vollziehen da jetzt einen Zaubertrick und dennoch sitzt man fassungslos und sprachlos davor und fragt sich, wie ist das möglich und kommt nicht drauf.
Ja. Und der könnte dahergehen und sagen, ja, ich bin nämlich mit Jesus-Bewusstsein in Verbindung. Oder der könnte her sein, das hat mir jetzt der Verstorbene gesagt. Oder der könnte hergehen und sagt, das ist der Buddha-Geist, der in mir ruht. Alles könnte er sagen, warum es so ist. Und die Leute müssen es glauben und sagen, ja, siehst du, schau her, es gibt den Buddha-Geist in uns, weil der kann das ja. Das ist ja immer schon seit Menschengedenken dasselbe Spiel, das ist nicht spannend. Aber das, was mich einfach so dermaßen irritiert oder ernüchtert bei dem allem, nicht nur diese Jenseitsgeschichte, ich war jetzt vor kurzem auch bei so einer riesen Esoterik-Veranstaltung von einem, den kann man ruhig nennen, da öffentlich, das ist wurscht, weil der tritt ja ganz auf der ganzen Welt auf, dieser Brazo, der diesen gebenden Blick hat, das kann jeder mal googeln, Brazo, der hat diesen gebenden Blick, der kommt auf die Bühne raus, schaut die Leute 7 Minuten an und da passieren die ärgsten Wunder. Und ich war dort einmal live dabei, ich meine, das muss ich mir anschauen, weil ich mir dachte, das gibt's jetzt alles nicht, also das ist der Höhepunkt des auf einfache Art Geld zu verdienen, weil ich muss ja wenigstens 8 Stunden reden in einem Seminar, aber der steht sieben Minuten oben und schaut Leute an, da stehen 100 Leute oder 200, wie es da war, oder 300 sogar, schaut 7 Minuten, wie mit so einem treuherzigen Dackelblick, nach und nach so in diese Runde hinein, die Menschen fangen zum Wogeln an, zum Wahn und zum Huhu, und dann geht der wieder. Das ist die Geschichte. Er redet mit keiner Journalistin, mit niemandem, mit gar nichts. Ja? Und wir haben das einmal nur konservativ umgerechnet, nach so einer Dokumentation, muss ich mal umgegangen. Der muss um die 5 Millionen Euro Umsatz machen im Jahr. Konservativ gerechnet. Mit 7 Minuten Leute anschauen. Und ich war da dort, hab mir auch gedacht, ja, ein bisschen gespannt bin ich schon, ne, weil Gach passiert wirklich so eine, Energetisierung auch bei mir. Also, dass da auch, oder wenigstens sagt, man hat diese, wie soll ich sagen, spirituelle Steckdosen, wo man sagt, wenn man alle berührbar. Aber das war so plump und so uncharismatisch und so unglaublich dumpf, dass ich dachte, das gibt's jetzt nicht. Das darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein, wie einfach das geht. Wie einfach das geht, also wie
auch Marketing und wie man sich positioniert ausmacht. Also dieser Aspekt ist nie und auf gar keinen Fall mit jemandem zu sprechen, ist natürlich purer Nährboden für alles, was ich reinprojizieren kann.
Nein, und der macht es ja insofern super, dieser Brazo, er hat diesen gebenden Blick. Er schaut 7 Minuten die Leute und dann passieren bei den Leuten teilweise Wunder. Die einen werden von Krankheiten geheilt, die anderen haben ab dem Moment ein ganz anderes Leben. Alles, die Leute holen Fotos hin von Kindern, dass die über die Ferne auch geheilt werden und so weiter. Aber die gängen ja nie her und sagen, sie heilen. Der würde das nie sagen. Und das Schlaue bei dem Konzept ist das, dass der auch nicht hergeht und sagt, ja, das ist das und das, sondern er hat da irgendeine Gabe. Was es ist, keine Ahnung, so sagen sie selber. Und somit ist es super, weil es kann jeder hingehen. Es ist jetzt ganz wurscht, für die gläubige Christin hat diese Kraft, die er hat, was mit ihrem Gott und mit Jesus zu tun. Für die gläubige Esoterikerin hat es was mit der Universumsliebe, Energie zu tun, die durch ihn fließt. Also es ist für jeden kompatibel. Ja, für jeden Glaubenshintergrund kompatibel. Er sagt gar nichts.
Also er ist nicht angreifbar. Das ist ein wasserdichtes Modell, muss man sagen.
Ne? Ja, er sagt nicht, dass diese Gabe von daher kommt. Er sagt nicht, dass diese Gabe der Beweis für irgendwas ist. Du weißt nicht einmal, gehört einer Weltreligion an? Ist er Christ? Ist er Buddhist? Ist er Muslim? Ist er, was ist? Keine Ahnung. Es ist wurscht.
Und das macht es natürlich genial. Projektionsfläche.
Das macht es genial. Ja, genau. Und er ist unangreifbar, ne? Weil er verspricht nichts. Er vertritt nichts. Er hat keine Ideologie. Gar nichts. Ja? Und das ist ein mördergeniales Konzept.
Weil im schlimmsten, unter Anführungszeichen, im blödesten Fall hat es halt bei mir nicht funktioniert, war vielleicht nicht mein Tag oder muss ich es noch 2, 3, 10 Mal probieren.
Genau.
Und wenn sich was eingestellt hat, ein Wohlbefinden oder weiß ich nicht sehr, mit welchen Beschwerden man dann hingeht, dann ist es natürlich ein Beweis dafür. Interessant ist natürlich oder wäre zu wissen, was sich bei wem tatsächlich tut und wie man das anders natürlich dann erklären kann.
Na, dass sie was tut, das erfährt man dort eh. Also die machen das sehr geschickt. Das Vorgeplänkel dauert fast eine Dreiviertelstunde. Da redet in unserem Fall war es so ein bisschen so ein Rüdiger Dalke-Verschnitt. Und der hat halt da eine Stunde lang über diesen Brat so und was nicht, was schon passiert ist. Und dann zeigst du sogar so einen kurzen Film und wie er zu dieser Gabe gekommen ist und so weiter. Das ist natürlich auch immer so eine Initiationsgeschichte, muss es geben. Ohne Initiationsgeschichte geht nichts. Und dann fragt er halt da herinnen ein paar Leute, ob es Leute gibt, die schon mal beim Brazo waren und was für Erfahrungen haben und dann erzählen die halt und so wird das aufgeheizt und dann wird noch ganz wichtig eingegangen und lang eingegangen auf so eine Kette, auf so einen, weiß ich jetzt nicht, 12-13-strahligen Anhänger, sonnenstrahligen Anhänger, den es natürlich dann da zufälligerweise zum Kaufen gibt und dann erzählen die Leute, die den Anhänger haben, was da schon passiert ist, für Wunder. Also da hat dann eine gesagt, sie hat den Anhänger damals schon vor 20 Jahren gekauft, ihre zwei kleinen Enkelkinder und die sind dann später bis 18 waren ein Jahr lang auf so eine fast Weltreise gegangen und denen ist da nichts passiert. Also das leistet jedes Taufkettel, leistet diese Geschichte, hat denselben, ne, sind dieselbe Projektionsgeschichte. Und so machen sie das dann so, aufbauen das da, und dann kommt halt der Höhepunkt, wo er auf die Bühne tritt und schaut. Also da habe ich dann erwartet, dass der da baut, da sagst du, jetzt bin ich gespannt.
Und gar nichts, Martin.
Und dann steht er da und schaut, wie so ein 14-Jähriger, den man gerade angequatscht hat, der muss jetzt da rausgehen und schaut da so trauherzig, komisch mit den Leuten und geht wieder. Und dann ist es aus und nein, ist nicht aus, dann fragt dieser eine nur ein paar Leute, wie es war und so und dann sagen die einen, ja und so und so.
Ja, und jetzt gestehe, wie viel Kettel hast du dir dann gekauft?
Ja, mehrere gleich. Aber die hat, das Kettel hat, das habe ich dann schon gefragt, ich bin dann hingegangen und wollte das wissen, ich habe jetzt ein bisschen geschaut, was wird so gekauft und so, da gibt es natürlich dann viele Tische mit Büchern und DVDs über ihn und dieses und jenes. Und diese Kette kostet, das ist ja so ein Mini-Sonnenanhänger, so ein Mini, so vielleicht 5 Cent Stück groß, wann überhaupt? 85er Gold, und mit der Kette 400 Euro.
Wahnsinn. Naja,
da machst du einen Reibach.
Andererseits, gell, das musst du das Lebensglück und die Sicherheit werden, schon.
Naja. Aber das, was mich sehr betroffen macht oder auch wirklich betroffen macht, also auch bei dieser Geschichte, aber auch bei dieser Jenseitsmedium-Geschichte, wenn man da vielleicht nicht situativ eingeengt ist und da zuschaut. Also ich kann es gar nicht sagen, aber ich muss jetzt fast so sagen, das ist unglaublich, wie leicht es geht. Also es muss tatsächlich in uns, und da nehme ich mich ja selber nicht aus, diese Erfüllungs- und Erlösungsbedürfnisse so unendlich unstillbar groß in uns sein, dass Ärger gar nicht geht. Also ich spreche ja dem Jenseitsmedium in absolut keiner Weise ab, derer schon gar nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass die völlig überzeugt ist davon, dass sie da mit einer jenseitigen Welt in Kontakt ist und was da bei ihr auftaucht und was da gespielt und was für Bilder kommen, dass das von da drüben kommt.
Dass also das da kein Schauspiel ist, keine Inszenierung, sondern sie das tatsächlich so in dem Moment empfindet und interpretiert und dem zuschreibt.
Ja, und das könnt ihr auch ganz oft so interpretieren. Ne? Mir erzählen ja unzählige Menschen, unzählige Geschichten, Todesfallgeschichten. Ja? Bei meinen Seminaren sitzen in 95% habe ich Seminare mit Berufskräften, die im Sinne der Fortbildung das machen. Und da sitzen keine Leute drin, die jetzt vorige Woche einen Opa verloren haben. Das sind nicht meine Seminare. Ich habe nichts mit Trauer zu tun in dem Sinn. Also zu mir kommen jetzt die Leute ins Seminar, dass denen dann besser geht, weil der Opa gestorben ist. Oder irgendwas, gar nichts. Berufsvorbildung ist das. Mhm. Und natürlich sitzen da halt auch lauter Menschen drin. Und natürlich sitzen da Menschen drin, die auch privat was haben, und auch logischerweise Aber auf das zählt es nicht ab. Und der Tag gibt es auch nicht her. Ne? Es ist kein Trauerpsychologietag oder so. Oder Trauerberatungstherapietag. Und selbst in diesem Kontext erzählen mir natürlich ganz viele Leute andere privaten Geschichten. Ne? Ja. Und letztes Mal auch Pflegekraft da, so ein mobiler Pflegedienst, und die sie erzählt dann, ich glaube, da haben wir vom Abschiednehmer geredet, irgendwas vom verstorbenen Abschiednehmer, und sie erzählt dann, sehr bewegt, hat man gesehen, sehr bewegt halt, ja, wie mein Vater gestorben ist. Da hat sie erzählt, wie das war im Haus, er ist im Haus gestorben, und sie hat sich nicht mehr aufgetraut, sie war sich nicht sicher zu haben, und ich sage zu ihr, der hat das Leben genommen, oder? Und sie, ja, wieso weißt du? Ne, da hätte ich jetzt sofort hergekommen. Mhm. Und ich könnte auch hergehen, das würde das Jenseitsmedium tun, dass sie jetzt diese Eingebung gehabt hat. Mhm. Das ist eindeutig der Beweis, dass sie von drüben eine Botschaft gekriegt hat. Das kann gar nicht anders sein. Ne?
Und woraus und, hast du das, oder woher hast du das ausgelesen? Von der Wortwahl, ja, des Raufgehens?
Genau, oder? Ja. Das war irgendwie spürbar, weil es war sichtbar irgendwie, wie sie es gesagt hat und wie sie es geschaut hat und wie es gewirkt hat, das Ganze, dass das ein gewaltvoller Tod war. Also nicht gewaltvoll im Sinn von schwach gestorben, Leidensweg, sondern zack, da ist was von außen einer geschossen, sozusagen. Also diese Qualität kriegt man mit der Zeit auch. Also das kenne ich auch von den Betroffenen, die da sitzen. Bei mir in der Praxis, der plötzliche Tod, vielleicht auch der gewaltsame Tod im Sinn von Verkehrsunfall, Suizid und so weiter, der erzeugt manchmal eine andere Qualität des Ausdrucks, des Schmerzes und der Betroffenheit und des, wie man was erzählt und wie man schaut. Also das lässt sich durchaus ein bisschen mit der Zeit, wenn man so viele Geschichten hört, erkennen. Ne? Also wenn ich mich da bewusst darauf fokussieren darf, könnte ich da auch viel, viel in die Richtung machen wahrscheinlich. Und die Leute würden glauben, ich kann Gedanken lesen. Ne? Und so. Aber wie gesagt, ich sprich das der ja gar nicht ab, und ich gehe jetzt nicht her, es ist nur Geschäftemacherei und so weiter, überhaupt nicht. Und auf deine ursprüngliche Frage noch, wo ich da bei dem Abend gesessen bin, waren die Leute da rausgegangen nach so einem Kontakt. Ja, da geht die jetzt raus, diese Enkeltochter, die jetzt da dann die Ohrringerl und so weiter von der Oma und das alles, und die sagt, sie hat Dinge gewusst, die kann keiner wissen. Und vielleicht war ein großes Motiv von ihr, dass dort ist, wahrscheinlich auch das, weil sie Schuldgefühle hat, Oma Altenheim gegeben zu haben und so. Das wird bei Menschen sein, gehe davon aus, die sagen, das hat es mir leichter gemacht, irgendwas. Oder es hat mich entschuldet. Oder es war trostreich, weil ich weiß, da ist bei mir und bestätigt das, was ich habe gespürt, dass die Energie da ist, dass ich es da oft gespürt, dass ich es im Traum sehe. Und das ist jetzt der Beweis, dass es ja gibt und dass es eben keinen Tod gibt und so weiter. Das färbt ja ab. Das reflektiert ja auf das eigene Endlichkeitsbewusstsein. Ne, logischerweise. Das beruhigt ja auch meine Todesangst noch nicht. Das übersehen wir dabei. Es ist, glaube ich, gar nicht so sehr, also es ist sicher zu einem gleichen Teil das, was du sagst, die Resonanz mit dem geliebten Menschen. Ne, der dann nicht mehr da ist, wenn er tot ist, und da gibt's dann also eine Art Resonanz in dieser Jenseitsmedium-Begegnung. Aber es ist natürlich auch ein guter Teil Linderung der eigenen Angst vom Tod, ne, logischerweise. Ne? Und
ich, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber ich gehe nicht davon aus, dass diese Wirkung bei den meisten Menschen nachhaltig ist. Also die Wirkung, die jetzt da jetzt ein Schuldgefühl vielleicht ein bisschen erleichtert zu bekommen haben, es wird immer so ein Zweifel bleiben, und es wird die Psyche wieder ein bisschen umkippen in die andere Geschichte, wie es vorher war. Also in das andere Reagieren und Fühlen. Ja. Und vor allem ändert es wahrscheinlich nichts am Schmerz, am Verlust. Es ändert wahrscheinlich nichts an dem, was unsere Psyche leisten oder tun oder integrieren muss, wann ein geliebter Mensch stirbt, die ganzen Identitätsfragen, alles, was dann jetzt, was wir letztes Mal geredet haben, auftaucht, was wir in der letzten Folge besprochen haben, in dieser November-Folge, bleibt nichts der Sport. Ne? Und es bleibt ja trotzdem wahrscheinlich, aber das gehört ja auch zum Glauben, auch jeder anders religiöse, gläubige Mensch wird zweifeln. Ne? Auch. Und da wirst du auch nachher trotzdem zweifeln, wie sicher kann es da sein, dass das wirklich passt hat, was war sie jetzt ganz sicher, sozusagen. Ne?
Es ist ganz viel davon, die eigene Bewertung, wie ich es einstufe, wie ich es wahrnehme, wie viel Gewicht ich den Aussagen gebe, Und wenn dieser Prozess dann nur so semi-bewusst stattfindet, ja, dann ist es natürlich so ein Wirkungspflaster für den ersten, zweiten, dritten Moment, aber wie du sagst, es lässt natürlich nach, und dann muss ich das vielleicht öfter konsumieren, um das aufrechtzuerhalten? Oder wie soll ich sagen, es fädelt ohnehin gerade auch der Schmerz aus und ich kann das dann auch wieder so zuordnen, als sei das eine Folge dieser Begegnungen mit dem Medium. Der Mensch ist ja da zum Glück, aber natürlich auch fatalerweise sehr vielfältig in seinen fantasievollen Zuordnungen.
Ja, sowieso. Das ist unauslotbar, unerschöpflich. Vor allem ist nur was dabei bei dem allem, sagen wir, jetzt geht wer dorthin und erlangt dadurch absolute Gewissheit für sich, es gibt keinen Tod, es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt das Jenseits und das alles und das weiß ich deswegen, weil ich da jetzt mit meiner Oma oder mit meinem Kind Kontakt gehabt habe und so weiter. So Jenseitsmedien gehen ja nicht her und sagen, nur sie kennen das, sie hätten eine besondere Begabung, sondern die sagen ja alle einhellig, das kennen wir alle, wir haben es nur verloren. Sozusagen, es hätten früher alle mit alle Toten geredet, aber das kennen wir alle und dann gibt's natürlich auch Seminare, wenn du schlau ist, wo du das lernen kannst und dann ist halt alles, was du jetzt spürst, der Botschaft von da, also so wie ich auch sagen hätte können, dass ich jetzt weiß, dass sie der Vater das Leben genommen hat, war garantiert eine Eingebung aus dem Jenseits, kann gar nicht anders sein, wahrscheinlich vor ihrem Vater, der jetzt da ist. Ihr Vater ist sicher da jetzt da, seine Seele, sein Körper, seine Energie oder was immer das ist und spricht mit mir, weil ich da ein bisschen eine Begabung habe. Und ich sage aber dann zu der Frau, das kannst du auch. Ja? Und wenn du auf die Nacht auf der Couch liegst und irgendwie das Gefühl hast, dass er da ist, oder du denkst davor mehr mehr, oder es taucht davor mehr irgendwas auf, was dich nicht mehr erinnert, dann ist das ein Beweis, dass er da ist und schon spürst du das und schon kannst du das auch. Ja, also das ist dann ja nicht normal. Aber es könnte eine andere Folge noch sein, die ungut wird. Und wenn sich dann da wer überzeugen lässt oder überzeugt ist, dass da nichts mehr gibt und so weiter, dann könnte es sein, dass der dann in der Begegnung mit einem sehr akut betroffenen Menschen vielleicht sehr schnell im Sinne des Tröstenwollens mit diesem Jenseitsangebot daherkommt. Also als Tröstversuch im Sinne von, schau, es gibt eh keinen Tod, das ist jetzt bei dir, ist die Energie, du kannst nicht spüren und so weiter. Also das ist so die Mutter, wo für 5 Tage das Kind gestorben ist, trösten möchte. Dann wird es natürlich extrem unangenehm. Aber das hilft der Mutter gar nichts.
Ja? Im Gegenteil, es spricht Gefühle ab.
Ja, du hast zuerst mit aushalten müssen, was da passiert ist, das ist die Einladung. Ne? Und das kann da und da schnell sein. Ich habe letztes Mal eine Gruppe gehabt, die haben es zu tun mit, dass ich das jetzt ein bisschen veranonymisiere, mit die Menschen im Sterben durchaus begleiten und dann auch die Hinterbliebenen ein bisschen begleiten. Und da war ja der sehr betroffene Hinterbliebene, weil da der Mann plötzlich Herztod und so weiter. Und das ist ja hingefahren in diesen ersten Tagen und hat sofort so ein Jenseitsmedium da angeboten, weil die halt so fassungslos ist durch den plötzlichen Tod und dieser schnelle Abbruch und so weiter. Und dann hat sie ja da gleich ein Jenseitsmedium empfohlen. Und dann hat sie zu mir gemeint, diese Frau, die das dir empfohlen hat, na, das tut dir jetzt sicher gut. Und dann habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht unbedingt, aber da gibt es jetzt viele Gründe, warum ich glaube, dass das trauerpsychologisch an der Stelle, der vielleicht noch gar nichts hilft. Aber wurscht, wird es 2 Seiten geben, es werden Leute sagen, mir hat das in meiner Trauer wahnsinnig gut da und das passt schon. Ja. Aber der für mich so gewonnene Eindruck bei diesen Dingen und in Jänner gehe ich wieder wohin, was spannend ist, ist dann diese totale Ernüchterung, wie kann es nicht anders sagen, wie platt und unspannend das dann auch letztlich.
Das war es aber für dich, diese Ernüchterung. Ja, ne? Also hast du den Eindruck gewonnen, dass auch andere noch sehr ernüchtert den Saal verlassen haben oder warst du der Einzige, der da nicht in irgendeiner Form berührt, beseelt war?
Ich kann nicht beurteilen, weil weiß ich mit Uli geredet habe, aber ich gehe mal davon aus, wenn man da hingeht, zu so einem Abend und 20 Euro zahlt, dann tut man das wahrscheinlich nicht hauptsächlich so wie ich zu Forschungszwecken im Sinn von Interesse, sondern dann hat man schon eine Affinität oder ist da schon in einer Vorstellung drinnen, sicher. Ne? Also das glaube ich nicht, dass man, also weiß ich nicht, mein besten Freundin Dominik, der sagt jetzt nicht, ah, da ist ein Jenseitsmedium, da fahre ich morgen mal hin. Ne? Sondern und schauen wir es an, aber ich glaube es auch nicht, aber schauen wir es an, tut ja keiner. Ne? So, also sicher waren da viel beeindruckt. Und wenn ich das dann oft erzähle, was ich jetzt erzählt habe, dann sagen oft Leute, ja, freilich gibt es viel Unseriöse, aber es gibt gerade ein paar ganz gute. Ich war bei einer ganz guten. Und weißt du, was das Lustige war? Letztes Mal bin ich mit Krankenschwestern Mittagessen gesessen beim Seminar und dann fängt eine an von so einem Jenseitsmedium und sagt, sie war bei so einem Abendvortrag und so weiter und so weiter. Mhm. Aber das war ein Mann, der das gemacht hat. Und dann sagt sie ja, da weiß, was ich davon halte. Und dann waren noch ein paar Krankenschwestern da noch gesessen. Und dann habe ich ihr genau gesagt, was er da hat. Schritt für Schritt. Und sie hat gesagt, ja, genau. Okay. Und das hat er auch gesagt. Sag ich, wieso weißt du denn das? Ja, sag ich, weiß Gespür. Ne, weil da in Verbindung. Aber weil das scheinbar alle so dann. Ne? Und vermutlich hat er genau der auch am Anfang auch gesagt, so wie mein, bei der ich war, die Verbindung zum Jenseits ist ein bisschen wackelig, also ein bisschen ruckelig, also ist nicht ganz so gut, aber schauen wir mal, es wird schon gehen. Also, das ist irrsinnig klar, ne? Also das ist ja,
ja und manchmal ist sie wahrscheinlich glasklar, dann die Verbindung und dann.
Ja, aber da sind keine Leute da. Ja. Das ist meistens an einem Abend, wo es keine Veranstaltung hat. Also wahrscheinlich gestern, wo es Fernsehen da hat, da war es super klar gewesen, die Verbindung. Aber leider heute jetzt, wo ich bei euch bin, da im Müffel, da ist auch wegen Nebel wahrscheinlich. Und, ja. Aber das ist natürlich schlauer.
Martin, also, ich höre raus, du bleibst da dran. Also diese Forschung oder diese Faszination dann letztlich wahrscheinlich auch ist da und ungebrochen. Vielleicht sitzen wir eines Tages da und du erzählst mir, revidierst alles und erzählst mir, dass du maximal beeindruckt bist und jetzt vielleicht doch auch die Hoffnung hast, in einem Jenseits.
Vielleicht werden nur Mönch in einem Kloster oder was weiß man.
Ja, das glaube ich eher wenig, aber vielleicht lässt du noch ein Schmuckstück fertigen und verkaufst das demnächst.
Kloster war für dich was, weil da gibt es ich habe mal gehört von einem Kloster in Bayern, die haben, du musst für die Kloster mit Brauerei.
Ideal. Das wäre schon was, da hast du recht.
Ja. Wo es immer Alkohol gibt und das gehört quasi fast zum
virtuellen Programm. Ja, ich würde das immer verkosten. Ja, genau.
Vielleicht aber ist dann diese Klosterbraumeisterin oder so.
Das wäre doch was, ja.
Ja,
genau.
War also eine Zukunftsperspektive für die.
Du hast mich einfach total erkannt. Du weißt genau, was ich brauche, was ich will.
Genau, Brauerei geht schon.
Genau, Kutte, wunderbar. Ja, Martin, zum Ende dieser Folge, ich wollte dir eigentlich noch mehrere Fragen stellen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, weil unsere Rubrik zugeschickt haben wir etwas vernachlässigt in den letzten Folgen. Aber die gute Nachricht, wir heben alle Fragen auf, sie sind nicht verloren. Mhm. Sie kommen dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht machen wir das dann Anfang des Jahres, quasi so als Auftakt, wenn es uns freut, dass wir gleich ein paar Fragen mal abarbeiten, aber vielleicht noch eine kurze für heute, wenn du noch Lust und Zeit hast. Mhm. Und zwar habe ich da von der Maria aus Freistadt eine Frage, die an den ehemaligen Bestatter in dir gerichtet ist. Und zwar fragt sie, warum man im Sarg keine Schuhe tragen darf. Ein konkreter Anlass war der Tod ihres Opas, der zu Hause gestorben ist. Und beim Zusammensuchen der Kleidung für den Verstorbenen haben sie auch ein schönes Paar Schuhe bereitgestellt, welches aber von den abholenden Bestattern mit den Worten Schuhe sind leider nicht erlaubt abgelehnt worden sind. Und in ihrer damaligen Ausnahmesituation hat sie das Warum nicht weiter hinterfragt. Und somit geht wohl die Frage jetzt an dich. Warum keine Schuhe im Sarg? Oder ist das auch überhaupt immer so?
Nicht überall, aber meistens. Also es ist auch ganz nur banale Umweltgründe. Also manche Friedhöfe wollen das nicht mehr, dass die Verstorbenen im Sarg Schuhe anhaben, weil die Schuhe extrem giftig sind. Also extrem viel giftiges Material haben und die Kleber und so weiter. Und die Krematorien wollen es nicht, weil diese Schuhe durch dieses Leder und Kunstleder und diese chemischen Sachen die Öfen einfach da verklebt oder halt ungünstig sind. Das ist der einzige Grund.
Okay. Da muss ich jetzt gleich eine ganz dumme Frage anschließen, weil du sagst Krematorium. Heißt das, in diesen Kleidungsstücken, die man mir dann anzieht am Schluss, in denen werde ich auch verbrannt? Oder kriegt man dann
nicht hin? Ja, okay. Entschuldige, dass ich lache. Was hast du geglaubt? Glaubst du, den ziehst du dann wieder aus und das Quantenkraft gibst du dann zur Caritas? Oder was?
In meiner Nonnenkutte werde ich dann also verbrannt.
Aber ich glaube, das zieht man dann wieder aus.
Ja, ich weiß im Moment nicht so genau, was ich gedacht habe, aber weil du sagst Schuhe und ich kann ja auch ein Kleid oder etwas anhaben, was auch irgendwie komische Klebermaterialien, weil ich irgendwie meine Disco-Kugel-Paillettenrobe anhaben möchte, das könnte ja dann auch ein Grund sein, dass man sagt, das verklebt, also weiß ich nicht, ob es den Ofen verklebt, ach Gott, aber.
Ja. Man schaut sich das schon an, was da drinnen ist im Sarg vorher, ja, aber die Schuhe sind halt, da weiß man halt speziell, also dass diese Sohlen, diese Kunststoffe, diese Kleber, vor allem auch im Friedhof will man es nicht haben, wegen einem Erdreich. Ja. Der Friedhof ist ja eine Verdachtsfläche. Verdachtsfläche ist im Katasteramt der Fläche, wo der Boden vermutlich verunreinigt ist, also die Tankstelle wäre Verdachtsfläche oder sowas, ja. Und das hat den Grund, weil auf diesen Friedhöfen ja so viel begraben ist, was umwelttechnisch problematisch ist sowieso. Das sind die lackierten Särge, das sind diese Gewänder, das, was du sagst, diese Grabbeigaben, was dann gibt. Mhm. Eben dann auch bisher immer die Schuhe. Es ist einfach ein Umweltproblem. Viele Leute würden glauben, ja, der Leichnam, das Leichengift.
Ich wollte gerade sagen, das ist
mit dem man das kann, ist mikrobiologisch, geologisch undenkbar. Ne? Das macht überhaupt nichts aus, weil wir müssen bedenken, unzählige Abermilliarden, Trilliarden, Trillionen von Lebewesen und Körpern sind bis jetzt auf der Welt gestorben und verrottet und sind in diesen Kreislauf eingegangen. Also man könnte sagen, die Weltkugel ist ein einziger fliegender Komposthaufen. Das Umweltfreundlichste wäre eigentlich das, was man wahrscheinlich in den muslimischen Ländern macht, den nackten Körper in ein Leintuch, so mit dem Leintuch in die Erde und aus. Ja, das wäre das umwelttechnisch wahrscheinlich.
Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht, Martin? Du bist ja so ein materialbewusster Mensch. Du hast ja immer hochwertige Materialien an deinem Körper. Was du tragen möchtest als letztes Hemd?
Nein, das, was ich immer anhabe, so. Das weiß ich nicht, was ich so am Alltag anhabe und dann wurscht und die...
Nicht? Ist es nicht so das schöne Baumwollhemd?
Man weiß ja nicht. Ich habe kein schönes Baumwollhemd, glaube ich, aber so. Die irgend so Westen, je nachdem, war es Sommer oder Winter.
So multifunktionell.
Nein, das habe ich mir sowas überhaupt nicht überlegt.
Atmungsaktiv.
Ich will nur beerdigt werden, nicht frei bestattet.
Ja, genau, das ist dir zu aufwendig und zu laut, hast du mal interessanterweise.
Nein, das ist mir auch ökologisch, ist mir die, ich weiß schon, da würden jetzt mit den Krematoriumsbetreiber werden mich anrufen und schimpfen, aber das ist schon ein Akt, ja. Also die Zivilisationen machen dann auch aus dem Leichnam nur Umweltprobleme, ne, scheinbar. Also diese Rituale und aber das hat sich, glaube ich, gelöst, das Problem. Aber bis in die 90er-Jahre, glaube ich, 80er, 90er-Jahre, war der drittgrößte Quecksilber-Emissär, also der, was Quecksilber in die Luft angegeben hat, waren die Krematorien in Deutschland.
Tatsächlich.
Oh, wow. Durch das Verdampfen der Amalgamplomben bei der Verbrennung zum Beispiel. Und so.
Das darf man ja jetzt nicht mehr, wie wir wissen.
Amalgam ist glaube ich, so ein bisschen. Aber ich sage es ist immer diese Akte des zu viel Machens. Ne? Die Natur hat es eigentlich eingerichtet, dass wir so, wie wir sind, auf der Erde liegen und verwesen und fertig. Mhm.
Ja, ich kann mich erinnern, da haben wir mal länger darüber gesprochen und da wolltest du Hauptsache deine Ruhe.
Hauptsache ruhig.
In diesem Sinne, mein lieber Martin, entlasse ich dich heute in deinen hoffentlich noch ruhigen Nachmittag.
Jawohl.
Wenn man uns schreiben möchte, und aus@gmx.net oder auch auf unseren privaten Facebook-Seiten. Deine Homepage erwähne ich auch gerne, www.martinbrein.at. Danke fürs Zuhören und danke dir, lieber Martin, fürs Gespräch. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Kopfkino, dem gebe ich mich hin und bis zum nächsten Mal im Jänner dann im neuen, frischen Jahr.
Ah ja, danke auch. Frohe Weihnachten an alle und einen guten Rutsch, müssen wir ja schon sagen. Ja, sicher.
Genau, ja, dass wir uns alle wieder gut und gesund wiederhören dann 2025. Wahnsinn.
2025, ja, geile Zahl, ja. Und ein runder Geburtstag steht bei mir da. Halleluja. Ja.
Der 30er.
Der 30er, genau.
Ja. Feiern wir dann bei mir im Kloster, Martin.
Ja, genau, im Kloster in der Brauerei.
Genau. Ja. Kriegst du Spezialbier.
Ja.
Hopf und Malz ist verloren. So,
Hopf mein Lieber. Und Malz ist verloren. Passt, danke.
Danke dir. Und aus.
Und aus.